Poppe and People.
Poppe and People.
Poppe and People.
Poppe and People.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Poppe and People. Heute mit einer Dame, die ich bei Domian gehört habe, dann bei Google gesucht und gefunden und zum Glück auch ja, die Zeit von ihr bekommen habe, dass wir uns in Ruhe unterhalten können. Bei mir am Telefon jetzt Angelika Röttig. Hallo Frau Röttig.
Ja, grüß Gott, Herr Poppe. Hier ist die Angelika Röttig und ich grüße Sie aus München.
Stellen Sie sich doch mal kurz vor. Wir nehmen einfach mal an, es wäre jetzt heute der erste Schultag. Die Frau Röttig sitzt da so in der Bank und muss zwei, drei Sätze über sich sagen, wie das so ist am ersten Schultag. Stellen Sie sich doch da kurz mal vor.
Ja, das ist eine gute Frage. Den Namen wisst ihr ja jetzt schon. Ich habe in München an der Musikhochschule Gesang studiert und Klavier und noch ein paar andere Dinge und reise seit über 20 Jahren als Globetrotterin nur mit Rucksack, Zelt und Gitarre um die ganze Welt und mache mit den Völkern Musik. Das ist so mein Hobby. Beruflich bin ich an zwei Universitäten, unterrichte ich Gesang in München und in Augsburg und unterrichte noch Klavier und Schauspiel und so weiter und so weiter.
Dieses Thema mit dem Weltreisen, Gitarre, Rucksack und Zelt, das hat mich so fasziniert. Deswegen habe ich Sie unbedingt ja, quasi in der Serie drin haben wollen. Erzählen Sie doch mal, wie alles anfing.
Oh, also wenn ich ganz am Anfang anfange, dann wird es eine langwierige Geschichte. Ich sage vielleicht so viel, ich habe während dem Studium sehr, sehr viele Konzertreisen gemacht, auch in der halben Welt und habe aber dabei festgestellt, dass ich eigentlich außer Konzertsälen, Hotels und Flughäfen nicht sehr viel von Land und Leuten mitbekommen habe. Und das hat mich irgendwann mal angecast, wie man in Bayern so schön sagt. Und dann habe ich mit allem Schluss gemacht und habe beschlossen, auf eigene Faust die Länder und die Menschen zu erkunden.
Das ist, glaube ich, ja so ein bisschen generelles Problem von Sportstars, von Musikstars. Die kommen in der ganzen Welt rum, aber die kennen die Flughäfen und die Konzertsäle wahrscheinlich und die Fußballstadien bei Fußballprofis zum Beispiel.
Ja, ja. Und das war mir irgendwann zu wenig. Also das fand ich sehr schade, dass ich zwar sagen konnte, ja, ich war zwar schon fast überall, aber wissen tat ich über dieses Land eigentlich gar nichts. Nur was man halt so nebenher mal schnell für auf einem freien Tag mitbekommt.
Wie schnell war dann für Sie klar, das mache ich mit Rucksack und Zelt und Gitarre und nicht mit, mit Reisebüro und Reiseführer?
Das war von vornherein klar. Weil ich komme auch aus der Jugendarbeit, also ich bin als Jugendliche schon, habe ich Jugendkulturreisen gemacht, mit Irland unter anderem. Und wir sind immer praktisch on the road, wenn man so will, gereist. Und nur das hat mich fasziniert. Also nur da kann man wirklich die Menschen in ihrer Ursprünglichkeit kennenlernen. Wenn ich mich in ein Hotel setze, wo ich wieder andere Touristen aus der ganzen Welt treffe, die aber auch alle einen bestimmten Level, sag ich jetzt mal, haben. Die haben einen gewissen Anspruch, die wollen einen gewissen Luxus. Dann lerne ich dieses Land wieder nicht kennen.
Das ist ja der Klassiker so, dass man nach Amerika, nach Australien geht mit Rucksack und dann, wie Sie sagen, eben auch fast nur andere Backpacker trifft. Sie haben sich dann für ganz andere Länder entschieden.
Ja, das hat sich so ergeben. Grundsätzlich war meine erste Reise war eben auch Australien und Neuseeland. War schon auch von Backpacker-Hostel zu Backpacker-Hostel. Aber ich habe immer auf der Straße irgendwelche Einheimischen kennengelernt, die mich dann einfach mit nach Hause genommen haben oder ins Outback eingeladen. Und so bin ich immer mit der einheimischen Bevölkerung in Berührung gekommen.
Da kommt natürlich sofort die Frage auf, Sie sind eine Frau, Sie sind allein unterwegs. Wie viele in Ihrem Freunden- und Bekanntenkreis haben gesagt, du spinnst doch?
Viele, sehr viele. Ja gut, aber ich meine, ich habe sozusagen den Musiker-Dämlichkeitsbonus. Also, naja, als Künstler hat man eher ein bisschen einen Schlag und naja, das hat man halt dann so hingenommen. Ich meine, viele haben dann einfach auch schlichtweg Angst gehabt, weil sie halt schon auch geglaubt haben, dass ich eventuell nicht mehr so wieder heimkomme, wie ich losgezogen bin. Aber es ist zum Glück auf allen Reisen nie was Ernsthaftes passiert, obwohl ich durch Krieg und alles schon durch bin.
Sie haben in der Sendung damals bei Domian gesagt, da wo Sie hingehen, da ist meistens irgendwie gerade was Schlimmes passiert, obwohl Sie es gar nicht wollten. Was sind da so klassische Beispiele?
Das erste schlimme Beispiel war eigentlich, wie ich nach Madagaskar bin. Da ist 2 Tage bevor ich hingekommen bin, der Bürgerkrieg ausgebrochen, weil sie den Diktator abgesetzt haben. Und da kam man dann auch nicht mehr weg. Also da bin ich dann einen Monat quer durch Madagaskar, durch den Krieg, durch und hatte einfach wahnsinnig viel Glück, dass alles gut gegangen ist. Also da haben mir dann auch Leute, die ich im Flugzeug auf der Heimreise wieder getroffen habe und so ein bisschen erzählt habe, was ich alles erlebt habe. Die anderen hatten fast gar nichts erlebt, weil die sich gar nicht aus ihrem Hotel rausgetraut hatten. Und die haben dann immer nur gesagt, ja, sag mal, bist du wahnsinnig? Sei froh, dass du überhaupt noch hier sitzt. Also das hätte völlig anders ausgehen können. Und dann hinterher ist mir dann doch auch etwas schwummerig geworden und ich dachte, mei, stimmt, die haben eigentlich recht. Das hätte wirklich übel enden können. Ich habe einfach sehr, sehr, sehr viel Glück.
Jetzt stellt man sich das so vor, Sie landen in Madagaskar, wissen, da ist jetzt gerade was passiert. Was macht die Frau Röttig dann? Also guckt ihr auf die Karte und denkt sich, ich gehe jetzt von da nach da, oder ist man dann schon sehr bedacht, wie man vorgeht und wohin man geht?
Nein, ich überhaupt nicht. Also ich bin auch nachts durch Tananarive allein von meinem Hotel, in Anführungszeichen. Dort gab es nichts zu essen und bin ich quer durch die Stadt und es war total leer, weil selbst die Taxifahrer nur noch mit Pistolen fuhren, weil es unheimlich kriminell war. Und ich stiefelte also dann da durch und kam in diesem Restaurant an und habe dann gegessen und die haben nur gesagt, ja, sag mal, wo kommst denn du jetzt her? Das kann ja nicht wahr sein, dass du da jetzt durchgegangen bist. Also du kommst nicht lebend heim, haben die mir gesagt. Und dann wurde es mir dann doch etwas anders. Dann habe ich mir eine Bottle Rum gekauft, die habe ich mal unterm Arm geklemmt und ich dachte, so, und wenn jetzt einer kommt, dann haue ich ihm die Bottle einfach drüber.
Kam dann jemand?
Nein. Ich bin da so im Stechschritt durch Tananarive und ich vermute, dass die wahrscheinlich dachten, das ist ein böser Geist oder was. Das kann doch nicht sein, dass eine Frau alleine freiwillig nachts da einfach so durch die Straßen tigert, wenn nicht mal mehr bewaffnete Taxifahrer da freiwillig durchgehen. Also ich kann es mir nicht anders erklären.
Gab es da Situationen, wo Sie in dem Moment schon wussten, oh, das ist jetzt ziemlich gefährlich, oder kam das immer erst dann danach?
Es kam immer erst danach. Außer wenn ich direkt überfallen wurde. Gut, dann kam es sofort und direkt. Nur habe ich halt so einen Instinkt in mir, dass ich sofort zum Gegenangriff übergehe, sofort zuschlage, erst ihnen mal das hohe C um die Ohren haue. Da erschrecken die schon mal. Ganz fürchterlich. Und dieses Überraschungsmoment nutze ich halt. Und damit habe ich bis jetzt, toi toi toi, eigentlich immer alle in die Flucht geschlagen.
Hohes C, das heißt, Sie singen dann wirklich einen ganz grellen Ton, dass die erstmal gar nicht wissen, was los ist. Dann gibt es eine Schellen, sagt man ja in Bayern, glaube ich, oder eine Watschen.
Ja, also ich prügel gleich. Also weiß ich gar nicht, ob eine Watsche dann auch dabei ist. Jedenfalls schlage ich sofort zu. Also ich gehe sofort wirklich gleich in Gegenangriff über.
Gibt es da so ein konkretes Beispiel, wie das mal abgelaufen ist und wo?
Ja, das war ein Busfahrer in Australien. Der hat mich am Abend um 7 Uhr, ist eigentlich ja noch nicht spät, aber war Winterzeit, also schon dunkel. Nachts war ich nur noch allein in dem Bus, hat er mich in den Busch gefahren. Und bog von der Straße ab, rein in den Wald und stellt alles aus. Motor aus, Licht aus, alles. Und da wurde es mir dann doch etwas anders. Und ich glaube ja normalerweise immer an das Gute in Menschen. Da hat mich dann doch irgendwo das Gute verlassen. Und mir wurde etwas anders. Und dann habe ich nur noch reagiert. Und da habe ich eben erstmal wirklich ihn angebrüllt, bevor er überhaupt aufstehen konnte und mir was tun konnte, bin ich über den hergefallen und habe ihn dermaßen niedergeknüppelt, dass der so erschrocken ist, dass er mich pfeigerad heimgefahren hat.
Und bis vor die Haustüre wahrscheinlich.
Also bis zu der imaginären Station, wo ich eigentlich gewohnt habe. Und er hat dann zum Abschied nur gesagt, ich soll ja nie wieder in seinen Bus einsteigen.
Also Ziel erreicht auf jeden Fall. Der ist therapiert für sein Leben wahrscheinlich.
Gut, aber ich muss sagen, ich bin ausgestiegen und meine Knie zitterten. Also da hat es mich kaum noch heimgetragen.
Das kann ich gut verstehen.
Da kam im Nachhinein dann wirklich der ganze Schock raus. Aber das war gleich bei meiner allerersten so großen Alleingangreise am dritten Tag. Und da habe ich gewusst, okay, was Schlimmeres kann mir eigentlich nicht mehr passieren. Wenn es hart auf hart kommt, fällt mir immer was ein. Ich weiß mich zu wehren. Ich glaube, wenn das schiefgegangen wäre, wäre ich heimgeflogen und hätte nie wieder so eine Reise gemacht.
Das glaube ich auch.
Aber da das gut gegangen ist, hat mich das so bestärkt, dass ich dachte, ja, also was kostet die Welt? Das kann mir schon passieren. Irgendwann oder irgendwas wird mir immer einfallen, wenn es ernst wird.
Wie oft kam es dann noch zu solchen Situationen im Laufe der vielen Reisen?
Ah, noch öfter. Also in ganz krass war es in Papua-Neuguinea. Dort, das ist natürlich momentan das kriminellste Land der Erde, habe ich aber auch erst so kurz vorm Abflug erfahren, dass man da als Frau eigentlich allein gar nicht hinreisen sollte. Naja gut, jetzt hatte ich nun schon mal den Flug. Da dachte ich, nö, da gehst du jetzt trotzdem hin. Aber das war schon sehr, dort haben sie mich ein paar Mal überfallen. Und die überfallen jetzt nicht nur Ausländer oder Weiße sozusagen, sondern die überfallen auch ihre eigenen Leute. Aber halt, Frauen gelten dort überhaupt nichts. Die vergewaltigen auch ihre eigenen Frauen und Kinder auf offener Straße. Also das ist einfach noch, ja, teilweise bestimmte Stämme sind halt wirklich noch so in der Art Steinzeit stehen geblieben. Gell?
Sehr barbarisch alles halt wahrscheinlich.
Ja, also das ist schon sehr heftig dort. Auf der anderen Seite habe ich da auch ganz tolle Sachen erlebt, gerade in Port Moresby, wie ich angekommen bin, da scharten sich sofort sämtliche Leute um mich. Also ich hatte die Gitarre dabei und die Frauen haben mir gleich einen Stuhl angeboten und dann habe ich für diese Menschen dort gesungen. Und das war so ergreifend. Da waren im 0,nix um die 100 Leute um mich rum. Eine Frau hat dann gesagt so, sie sammelt für mich. Ich konnte der gar nicht sagen, gute Frau, ich bin nicht hierher gekommen, um Geld zu verdienen, sondern eigentlich, um Kontakt mit euch aufzunehmen und Musik mit euch zu machen. Aber das war denen so ein Bedürfnis. Leute, die selber nicht wissen, wovon sie leben sollen, dass sie mir etwas geben. Ich konnte das nicht abschlagen. Und das war sehr, sehr berührend, das zu sehen, wie die sich alle um mich gesorgt haben, mich beschützt haben, wenn ich für sie gesungen habe und mit der Gitarre kam. Nächsten Tag kam ich ohne Gitarre, dann haben sie mir die Machete an die Gurgel gehalten.
Sinnbildlich oder?
Nein, richtig. Schon ganz echt.
Oha.
Also das ist halt eben dieser krasse Gegensatz, dass mit der Musik werden dir überall Türen geöffnet. Man hat mich teilweise selbst von der transsibirischen Eisenbahn, also in der Mongolei und in China oder in Russland, direkt vom Zug weg mit nach Hause genommen, nur weil ich eine Gitarre hatte und Musik machte.
Wie oft hat die Gitarre Ihnen schon, ja, vielleicht sogar das Leben gerettet?
Oh Gott, ja, gut.
Das oder ist sagen wir es mal so, würden Sie noch leben, wenn Sie auf all den Reisen keine Gitarre dabei gehabt hätten?
Zu sagen. Im Notfall kann man sie vom Saiteninstrument zum Schlaginstrument ummontieren. Also zum Glück kam es noch nie so weit. Also ich habe noch nie mit der Gitarre zuschlagen müssen. Bis jetzt haben meine Fäuste genügt. Aber gut, weiß ich nicht. Also das ist wirklich schwer zu sagen, wie sowas dann ausgeht. Also ob sie mir direkt das Leben gerettet hat, sagen wir mal so, ich hatte sie eigentlich nie dabei, wenn ich überfallen wurde.
Okay.
Das war ja eben immer das Komische, dass man einen gewissen Status hat, wenn man sozusagen als Musiker sich outet. Schon allein nur durch das Instrument. Ich weiß, auf der Osterinsel hat mich einer sofort in seine Pension mitgenommen. Es war eigentlich alles ausgebucht, aber der hat gesagt, du spielst Gitarre, du kommst mit mir. Auf einmal hatte ich ein Zimmer.
Wahnsinn. Was spielen Sie denn für Musik dann, wenn Sie da unterwegs sind? Ich meine, man kennt ja jetzt zum Beispiel auf der Osterinsel wahrscheinlich nicht Hänschen klein.
Gut, da singe ich auch nicht. nein, ich lerne von diesen ganzen Völkern die Lieder oder versuche zumindest einen Teil der Lieder zu lernen. Und die singe ich dann oder die trage ich wieder weiter in die anderen Kontinente sozusagen. Also ich singe querbeet durch sämtliche Sprachen. Im deutschsprachigen Raum ist es dann also gerade mit den Exoten irgendwie Russisch oder ich habe auch ein chinesisches Lied oder Gälisch von Irland oder auch aus Neuseeland. Also das sind immer Sachen, die eigentlich kein Mensch kennt und die dadurch für viele Leute interessant werden.
Gibt es auch so einen deutschen Klassiker, der überall in der Welt ankommt?
Deutscher Klassiker kann man eigentlich nicht sagen. Das sind dann eher so Lieder wie Amazing Grace, die jeder in seiner Sprache eigentlich mitsingen kann. Es gibt so ein paar Lieder, die sind international und die singt halt jeder. Genauso wie witzigerweise Stille Nacht. Kennt auch jeder in jeder Sprache.
Genau.
Oder ich habe in Madagaskar, bin ich mal mit Kindern durch die Straßen gezogen. Ich habe O Tannenbaum gesungen und sie haben ein völlig anderes Lied oder einen anderen Text auf die gleiche Melodie gesungen.
Das auch wahrscheinlich gar nichts mit Weihnachten zu tun
hatte. Nein, überhaupt nicht. Aber das war schon sehr komisch, bei 40 Grad im Schatten mit O Tannenbaum durch die Wüste zu ziehen.
Wie ist so die Liedkultur weltweit? Also gibt es da so Grundsätze, die überall gleich sind oder gibt es da ganz krasse Unterschiede, wenn man jetzt zum Beispiel mal die asiatischen Länder zu den afrikanischen nimmt?
Ja, sicher. Das ist eine ganz andere Singkultur. Die asiatische, also gerade die chinesische, damit habe ich so gewisse Probleme, weil da schnürt es mir ziemlich die Gurgel zu, wenn ich denen zuhöre. Das ist also nicht so ganz mein Ding. Gut, die Mongolen haben dann wieder eher so dieses Gutturale. Ein Mongole hat mir im schönsten bayerisch vorgejodelt, weil das in ihrer Gesangskultur auch vorhanden ist. Dieses Jodeln, diese Jodellaute. Das gibt's auch teilweise im Afrikanischen. Aber im Chinesischen ist es nicht so. Dann muss man leider sagen, sind sehr, sehr viele Länder, also gerade auch jetzt Nepal zum Beispiel, schon so Internet versaut, sage ich jetzt mal, kennen ihre eigene Kultur oder ihre Lieder gar nicht mehr. Also das schwappt alles so amerikanisiert in einem Einheitsbrei durch die Welt. Da haben auch viele Missionare, das war auch ganz speziell in Papua-Neuguinea so, die bringen dann irgendwelche Melodien, so Gospelverschnitt mit und dann lernen die das. Und ihre ureigensten Lieder kennt kein Mensch mehr. Und das hat sich in den letzten Jahren sehr verschlimmert, muss ich sagen. Also finde ich sehr, sehr schade, dass das alles nur noch so ein Einheitsbrei wird. Dieses Typische aus jedem Land geht immer mehr verloren. Viele haben keine Schuhe und rennen barfuß durch die Gegend, aber ein Internetcafé gibt's im Dorf.
Und dann kann wahrscheinlich weltweit jeder Lady Gaga singen, aber ja, halt eben ja, das traditionelle Volkslied ist untergegangen.
Ja, genau. Ihre ureigensten Lieder. Und das finde ich sehr schade. Also das war noch vor 10 Jahren ganz anders, aber da hat es mittlerweile einen Sprung gemacht. Es ist sogar so, ich war letztes Jahr in Peru, da wurde ich schon komisch angeschaut, auch in solchen Backpacker-Hostels, dass ich keinen Laptop dabei hatte. Jeder kam dort an, hockte sich hin und skypte dann mit zu Hause wie viele Stunden. Wo ich mir denke, hallo, für was verreise ich eigentlich?
Ja.
Also ich will doch dann dort Land und Leute kennenlernen und bin froh, wenn ich von diesem ganzen Internet mal die Ruhe habe. Das raubt dir wahnsinnig viel Zeit. Also ich empfinde es zumindest so. Es ist natürlich auch ein Segen, bis zum gewissen Grad geht vieles schneller, gar keine Frage. Aber man verplempert auch wahnsinnig viel Zeit, die man eigentlich sinnvoller nutzen könnte.
Da sagen Sie was wahrscheinlich jeden, der das jetzt gerade anhört, anspricht und auch unterschrieben wird. Mir geht es ja ganz genauso. Ich verbringe so viel Zeit, auch beruflich natürlich, online, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann, dass es auch ohne geht. Aber es geht ja, das zeigen Sie ja.
Und vor allem, man wird viel, viel ruhiger. Also ich merke, dass die ganze Hektik, die sonst immer in mir drin ist, weil ich ja auch von Termin zu Termin hetze, auf einmal aus mir rausgeht. Und dieses Ventil brauche ich auch. Und ich denke, das werden die zukünftigen Generationen noch viel dringender brauchen, wenn sie nicht mit 40 mit Burnout irgendwo hängen wollen.
Das würde ich auch sofort unterschreiben.
Also es ist, ja, wie gesagt, Segen und Fluch in einem. Und die Gratwanderung dahin zu kriegen, ist nicht einfach, finde ich.
Ganz genau. Das ist ja im Endeffekt heutzutage fast schon eine Krankheit in der Zucht. Und viele sind wahrscheinlich abhängig davon und wissen es gar nicht, weil sie einfach nicht nie ohne sind. Also
ja, auch mit dem Handy, dieses ständig erreichbar sein. Das haben früher schon auch immer Freunde zu mir gesagt, ja, wieso nimmst du kein Handy mit, auch in der Wüste? Sag ich, ja und, was soll ich machen? Soll ich dich dann anrufen und sagen, Hilfe, ich bin am Verdursten? Ja und, was hilft mir das dann und was hilft dir? Gar nichts. Ja, abgesehen davon, dass man in der Wüste so und so kein Netz hat.
Das ist das Nächste, ja.
Also, nein, also da muss ich immer sehen, wie ich selber wieder rauskomme. Und toi, 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 bin ich bis jetzt auch immer wieder rausgekommen. Auch aus kompliziertesten Situationen, wo ich in der Wüste saß mit einem zerplatzten Autoreifen und der Ersatzreifen war auch platt. Und ich hatte zum Glück Wasser wenigstens dabei, zu essen so und so nichts. Aber ja, und dann muss man halt auf Gott vertrauen und hoffen, dass irgendwann mal einer vorbeikommt, der einen aufgabelt.
Und so war es dann?
Ja.
Wie lange wäre das noch gut gegangen bei Ihnen da?
Ich glaube, ich hätte noch für 2 Tage durchhalten können.
Und wie lange hat es gedauert, bis jemand da war?
Einen halben Tag. Okay. Ging eigentlich schnell.
Relativ entspannt dann fast schon, ne?
Also ja. Ja, man darf halt nur nicht das Auto verlassen, weil ich war an dem Tag schon 500 Kilometer gefahren, ohne einen Menschen oder ein Tier zu treffen.
Okay.
Und ich habe auch überhaupt nicht gewusst, wo ich bin. Also hinterher habe ich dann erfahren, diesen Weg, den ich gefahren bin, darf man so und so nur mit mindestens 2 Ersatzreifen fahren.
Okay.
Naja gut, ich hatte halt mal wieder Glück.
Sie haben ja gerade schon einige negative, in Anführungszeichen, Erlebnisse aufgeführt, aber es gab ja auch bestimmt sehr, sehr viel Schönes, sonst hätten Sie es ja nicht ständig gemacht. Gibt es da so ein paar klassische Beispiele, die Sie immer mal wieder erzählen?
Puh, das ist jetzt...
Oder gab es irgendwie, ja... Gab es so viele schöne Erlebnisse auf den Reisen, dass man gar nichts hervorheben kann jetzt?
Ja, also es so auf Anhieb hätte ich vielleicht vorher mal drüber nachdenken müssen, weil jede meiner Reise ist irgendwie was ganz Besonderes. Deswegen mache ich auch jedes Land nur einmal. Weil man geht sonst wieder mit einer gewissen Erwartungshaltung hin und ist dann wahrscheinlich enttäuscht, wenn man völlig andere Erlebnisse hat. Oder erinnert sich dann, ach, da habe ich das erlebt oder da habe ich jenes erlebt und das möchte ich nicht. Außerdem ist die Welt zu groß und ich habe noch lange nicht alles gesehen. Also da habe ich schon noch was vor mir. Ob ich das in diesem Leben alles schaffe, ist eh fraglich.
Könnten Sie in 30 Sekunden die Länder aufzählen, in denen Sie schon backpackingmäßig mit Gitarre, Rucksack, Schlafsack unterwegs waren?
Ich versuch's mal. Okay. Ich versuch's mal der Reihe nach. Australien, Neuseeland, Kanada, USA, Madagaskar, Namibia, Venezuela, Peru, Chile, Osterinsel, China, Mongolei, Russland, jetzt geht's los. Nepal, glaube ich, Peru hatte ich schon. Also das sind jetzt so die weiten Reisen. Dann ist natürlich Nahe Osten und Europa so und so. Und ja, also... Mehr ist momentan nicht drin.
Das ist ja auch eine ganz schöne Latte. Also wenn Sie viele Reisenaufkleber auf dem Koffer gemacht haben, den Sie ja gar nicht dabei hatten, dann wäre der jetzt schon ganz schön tapeziert wahrscheinlich mit Aufklebern. Gibt es was, wo Sie noch unbedingt hinwollen?
Ja, genau, Papua-Neuguinea habe ich vergessen. Das war mit eines meiner einer der letzten Reisen und eigentlich auch die am interessantesten. Sicher auch gefährlichsten, aber auch interessantesten. Ja, wo ich hin will, es gibt noch... in der Südsee einige kleine Inseln. Also ich bin so ein Inselfreak, der gern zu Bewohnern geht, wo ganz, ganz selten überhaupt Touristen in Anführungszeichen hinkommen. Also ich liebe das mehr, ja, als wirklich Fremder zu kommen und nicht nur als der Tourist, den man in irgendeiner Form ausnehmen kann. Das ist auch so ein Phänomen, was halt in den letzten Jahren sich herauskristallisiert hat, dass die Menschen eigentlich erst in zweiter Linie an dir als Mensch interessiert sind, vordergründig erstmal an deinem Geld. Denn wenn du in dieses Land reisen kannst, dann musst du für die oder in ihren Augen sehr reich sein. dass wir jetzt auch nicht alle reich sind oder dass wir auch ein Jahr lang drauf sparen, um uns das finanzieren zu können, sehen die natürlich gar nicht. Weil die können ihr Leben lang sparen und werden sich trotzdem nie leisten können.
Ja.
Also das sind halt völlig andere Dimensionen. Und das macht's teilweise, also das habe ich in Nepal ganz stark gesehen, sehr, sehr schwierig. Das Ursprüngliche geht immer mehr verloren, weil sie natürlich auch übers Internet jetzt nachvollziehen können, wie schaut's bei uns aus, wie leben die Leute bei uns. Natürlich auch nicht alle, das ist ja auch immer nur so eine Seifenblase, die einem da die Medien vorgaukeln. Aber für sie ist es einfach ein unermesslicher Reichtum und dann wirst du erstmal nur als Melkkuh betrachtet, wenn du da hinkommst.
Das heißt, sie müssen eigentlich im Endeffekt immer tiefer in den Busch, in Anführungszeichen, um das überhaupt noch so in der Form machen zu können, wie sie es machen wollen, oder?
Ja, aber selbst in dem sogenannten tiefen Busch, eben gerade in Papua, war es dann auch so, dass sie, ja, teilweise gar nicht lesen und schreiben konnten und halt sehr, sehr ursprünglich noch sind. Aber bei uns würde man sagen, eine gewisse Bauernschreue haben sie.
Okay.
Also die versuchen dich dann mit allen Regeln der Kunst, dir irgendwelche Jammergeschichten zu erzählen, um dein Mitleid zu wecken, um dass du, was weiß ich, der Mutter dann einen Flug zahlst nach frag mich wohin und so. Also das ist dann auch nicht mehr, das sind dann keine Kleinigkeiten mehr, sondern da geht's dann schon richtig hart zur Sache.
Also nicht mal, haben Sie mal einen Dollar für mich, dass ich mal meinen Kindern neue Hose kaufen kann, sondern das ist dann schon wirklich so?
Nee, das sind dann schon richtig Sachen, also wo es dann so, ja, ab 100 Euro aufwärts.
Oha.
Ja, ja.
Oha.
Dann wird es schwierig, also sich dann da dagegen zu wehren. Und natürlich ist gerade in so einem kriminellen Land dann so, ja, und gibst du es nicht freiwillig, dann nehme ich es mir halt oder ich haue da drum über den Schädel.
Okay. Gibt es ein Land, bei dem Sie sagen würden, auf keinen Fall, da gehe ich nicht hin? Wenn Sie sagen, Sie waren ja schon im kriminellsten Land der Welt.
Also wo es für mich jetzt wirklich blanker Selbstmord wäre als Frau, das ist jetzt Afghanistan, also ist der Nahe Osten, also wo man einfach auch als Frau ja überhaupt keine Chance hat. Das ist eben was anderes, ob ich jetzt nach Papua gehe, wo die Frauen zwar auch keine Rechte haben und was kriminell ist, aber wie soll ich sagen, was nicht von der Religion geprägt ist.
Ja.
Während ich hätte totale Probleme, mir da einen Chador umzuschmeißen und da verschleiert durch die Gegend zu laufen. Und gut, wenn ich aber in dieses Land gehe, bin ich Gast und dann habe ich mich da unterzuordnen. Ich finde das grauenhaft, wie sich teilweise die Deutschen in anderen Ländern aufführen und dann meinen, ihre Kultur in Anführungszeichen den anderen überstülpen zu wollen. Mhm. Das finde ich bodenlos. Wenn ich in dieses Land gehe, muss ich wissen, auf was ich mich einlasse und muss mich eben dem bis zum gewissen Grad zumindest unterwerfen. Sonst muss ich zu Hause bleiben. Nur da weiß ich, da könnte ich mich nicht unterwerfen.
Ja, ja.
Da habe ich einfach innerlich ganz, ganz starke Probleme. Und da, glaube ich, würde ich auch nichts sehen, nichts erleben, weil da darfst du nicht aus dem Haus. Also und ich meine, dann brauche ich da nicht hin.
Das stimmt.
Also,
Sind diese Reisen für Sie auch so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein Kick, der dann immer schneller, höher, weiter sein muss, dass Sie sagen, okay, Sie waren ja am Anfang in Anführungszeichen nur in Australien und dann wurde es immer tiefer, was eben die Kultur angeht? Oder war das jetzt relativ wahllos, wie Sie es ausgewählt haben?
Teils, teils. Also nach Madagaskar bin ich wirklich, da habe ich gedacht, Mensch, wo war ich noch nicht? Schaust du mal einen Globus an. Dann dachte ich, Mensch, Madagaskar, da kenne ich nur das Lied. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Und dann habe ich mir mal einen Reiseführer gekauft und dann hat mich das Land so fasziniert, dass ich einfach dahin gebucht habe. Also das sind viele Dinge, ja, die durch Zufall dann entstehen oder wo ich denke, ah, oder ich sehe irgendeinen Bericht oder was, wo ich denke, ah, da ist es toll, da muss ich auch mal hin.
Jetzt haben Sie ja auch noch ein anderes Projekt. Neben den vielen Auslandsreisen waren Sie ja auch 5 Wochen mit Rucksack, Gitarre und Zelt hier in Deutschland unterwegs. Wie kam es denn zu dem Projekt?
Ja, es war nicht nur Deutschland, es war der deutschsprachige Raum. Aber dazu kam es folgendermaßen. Ich habe ja gerade erzählt, dass ich überall auf der Welt sehr viel Gastfreundschaft und auch Musikfreude erlebt habe. und habe bei meinen Studenten mal so rumgefragt, ja, wie es denn bei denen ausschaut, außer jetzt im klassischen Gesangsunterricht, ob sie zu Hause auch noch täglich singen und so. Und da musste ich feststellen, ja, da tut sich absolut gar nichts. Also das wird höchstens unter der Dusche. Ja, oder im Fußballstadion, wenn sie schon völlig zugesoffen sind, dann grölen sie noch vor sich hin, aber das war's auch schon. Und es hat mich also doch ziemlich erschüttert. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt musst du mal schauen, ob es bei uns nicht noch möglich wäre, sich nur mit der Stimme oder mit Gesang über Wasser zu halten. Ob man damit eigentlich überleben könnte. Und habe dann mein sogenanntes Wandermusikantenprojekt gestartet. Und bin ganz bewusst hier in München losgetrampt, ohne Geld, ohne Kreditkarte, ohne Handy, nur mit Rucksack, Zelt und Gitarre und bin durch 5 teilweise deutschsprachige Länder eben getrampt und habe mich da als Straßenmusikantin unter anderem eben durchgeschlagen. Habe dann zwar viele andere Sachen auch gemacht, in der Kirche gesungen und Orgel gespielt und mit dem Männerchor und im Altersheim und alles, was sich so ergab. Aber das war eben mein Ausgangspunkt und das wollte ich mal erfahren, ob das noch möglich ist.
Wie positiv war dann die Resonanz? War es so, wie Sie es vorgestellt haben oder sogar besser?
Viel besser. Also ich hätte mir nie träumen lassen, dass diese Reise so verläuft. Also das war unvorstellbar. Ich habe in diesen 5 Wochen keine einzige Nacht im Zelt geschlafen. Ich habe es eigentlich mehr oder weniger umsonst mitgeschleppt. Es haben sich ständig andere Übernachtungsmöglichkeiten ergeben. Sicher war das sehr durchwachsen. Also französisches Bett war dabei, aber auch der Pferdestall und mal die Kegelbahn.
Okay.
Und solche Geschichten. Also man muss dann schon abgehärtet sein und halt nehmen, was man kriegt. Und was halt auf dieser Reise positiv, negativ, wenn man so will, war, ich habe dort 5 Kilo zugenommen, weil die Menschen haben mich bekocht und in mich reingestopft und mir Essen und Trinken auf die Straße gebracht. So viel esse ich das ganze Jahr über nicht. Weil sie immer meinten, ja, du musst essen, du weißt nicht, wann du wieder was kriegst.
Ja. Und dabei hatten sie ein paar Stunden später schon wieder einen riesen Happen an Essen wahrscheinlich.
Ja, und dann vor allem gerade in der Schweiz, dann die essen ja, oder die südlichen Länder überhaupt, dann Südtirol auch abends so spät, das bin ich auch nicht gewöhnt. Und dann 3 Gänge, wer stopft denn das in sich rein? Ich nie. Und ach, das lag mir dann im Magen.
Man wollte aber auch nicht unhöflich sein wahrscheinlich.
Nein,
und ablehnen.
Das konnte ich gar nicht. Das konnte ich den Leuten nicht antun. Aber ich muss sagen, ich hatte da einen Verdauungsschnapskonsum, der war nicht von schlechten Eltern. Also, damit ich überhaupt schlafen konnte. Weil das wälzte sich dann alles die halbe Nacht.
Haben Sie dann auch noch zusätzlich Geld verdient auf der Straße durch die Musik?
Ja, sehr viel. Also muss ich wirklich sagen, irgendwann mal habe ich aufgehört, das aufzuschreiben und nachzurechnen. Aber so grob überschlagen, glaube ich, habe ich in den 5 Wochen an die 800 Euro verdient. Hab sehr, sehr viel ausgegeben dann für Gastgeschenke, weil ich wollte das auch nicht immer alles umsonst haben von den Leuten. Das war mir dann schon so peinlich und unangenehm, dass ich das immer annehmen musste, in Anführungszeichen. Natürlich habe ich es gern angenommen, aber ich wollte da jetzt auch nicht immer diejenige sein, die da nur nimmt.
Ja. Auf welche Musik haben Sie da zurückgegriffen? Haben Sie dann da die erlernten Sachen aus der ganzen Welt gespielt oder waren es dann da doch eher das deutsche Liedgut, weil Sie das ja auch wieder ein bisschen verbreiten wollten?
Teils. Also man kann sagen 50-50. Also teilweise schon dieses alte oder auch neue Liedgut, gerade wenn viele Kinder zu mir kamen, wenn ich auf der Straße gesungen habe, war ich immer von Kindern umringt. Dann habe ich mit denen neue deutsche Kinderlieder gesungen, da waren sie ganz begeistert. Und aber sonst eigentlich für jede Altersstufe irgendwas. Es ergab sich so, dass ich gefragt wurde, ob ich in einem Altersheim singe, in Lana, das in der Nähe von Meran, das habe ich dann auch gemacht. Und da waren natürlich diese alten Menschen ganz erfreut über das uralte Liedgut, das ja heutzutage keiner mehr kennt. Und ich habe das Glück, dass unsere Mutter mit uns immer früher beim Geschirrspülen gesungen hat und ich kenne das alles noch.
Was sind das so für Klassiker, die Sie gern heute noch bekannt hätten, die jetzt zum Beispiel eben der Opa, die Oma im Altersheim noch gern hört, aber heute niemand mehr kennt von Generationen ab 80 geboren, sage ich mal?
Ja, das sind so, was weiß ich, das Wandern ist das Müllers Lust, Schwarzbraun ist die Haselnuss, also diese ganzen Sachen, die man jetzt eher müde belächelt, aber die diese Menschen alle noch kennen. Und ich muss ehrlich sagen, ich singe die auch nicht sonst, aber ich kenne sie wenigstens noch und ich kann sie wieder aus meiner Klamottenkiste graben, wenn ich sie brauche.
Das heißt, ich kann schon fast stolz sein, dass ich die auch noch kenne.
Ach so, die kennen, oh, das ist ja toll.
Hallo? Also für mich ist es jetzt selbstverständlich, die zu kennen. Aber ich glaube Ihnen auch, dass heutzutage, ich glaube, alles, was so ab 20 abwärts geht im Alter, nicht mal weiß, dass es dann auch mal von Heino eine Version gab. Oder also Schwarzbraun ist die Haselnuss ist ja eigentlich sogar, glaube ich, ein NS-Lied gewesen. Propaganda-Lied damals und wird dann wieder in eine vernünftige Form gebracht.
Nein, das muss man anders sehen. Der Hitler hat sich im Grunde genommen dieses Liedgutes, was aus der Wandervogelbewegung kommt, bemächtigt und hat es für seine Zwecke missbraucht.
Genau, so meine ich's.
Und deswegen hat es jetzt so einen schlechten Beigeschmack. Aber ursprünglich war das keine Erfindung vom Hitler.
Nee, das meine ich ja auch. Also es wurde mal eine Zeit lang sogar dann im Dritten Reich, wo jetzt auch nur ein bisschen so historisch zurückgehen, wie alt dieses Lied eigentlich schon ist, wann es schon gesungen wurde und dass es sogar dazu noch eine Vorgeschichte gibt. Also das sind ja Songs, die sind über 100 Jahre alt.
Ja,
und,
ja. Und auch wenn man sich die Dichter anschaut, also das ja alles im vorigen Jahrhundert entstanden ist, die Texte. Und dann hat es natürlich auch noch eine völlig andere Bedeutung zur damaligen Zeit gehabt als heute.
Ja.
Jetzt hat man das natürlich dann immer gleich alles auf die NS-Zeit interpretiert und das ist natürlich verkehrt. Das kann man nicht machen. Sicher, der hat gewisse Dinge einfach umgemünzt und hat sich das so zurechtgebogen, wie er es braucht.
Klar, ich meine, das Hakenkreuz ist ja auch ein uraltes Symbol aus der Maya-Zeit und hat ja auch grundsätzlich erstmal nichts damit zu tun, wird aber leider jetzt immer damit in Verbindung gebracht natürlich. Und so ist es bei den Liedern natürlich auch. Das ist schade. Das stimmt auf jeden Fall.
Aber gut, der einzige Vorteil ist, dass die jetzige Generation weder das eine noch das andere kennt.
Ja.
Die bringen es auch nicht mehr mit Hitler in Verbindung.
Mit Heino dann wahrscheinlich eher.
Ja, genau.
Gibt es Kinderlieder, die auch schon dieses Alter haben, die heute noch bekannt sind bei den Kindern und gern gehört sind oder die sie vielleicht zum ersten Mal hören und gut finden?
Gut, da gibt es so im Kindergarten werden ab und zu noch so diese Märchenlieder wie Dornröschen und Fuchs, du hast die Gans gestohlen und so gemacht. Aber es gibt sehr, sehr viel neuere jetzt, auch so der Dracula-Rock zum Beispiel oder Wenn der Elefant in die Disco geht oder solche Sachen. Also die jetzt halt für die jetzige Generation geschrieben worden sind und die Kinder halt total lieben, wo auch sehr viel mit Orff-Instrumentarium gemacht wird mit irgendwelchen Xylophonen und Trommeln und da kann ja alles verwendet werden und irgendwelche Milchtöpfe können auch noch umgedreht beschlagen werden. Also da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Da hat man jetzt oder ist jetzt mehr auf die Kinder eingegangen. Früher gut hat man viele Lieder auch übernommen. Ich kann mich erinnern, wie ich selber Kind war, habe ich ganz viele Lieder überhaupt nicht verstanden. Erst als ich erwachsen war, habe ich den Inhalt überhaupt begriffen.
Ja.
Man hat es halt einfach nachgesungen, man konnte den Text auswendig, aber kapiert hat man nicht.
So ist es ja aber heute auch immer noch bei vielen Chart-Hits aus Amerika. Da können ja auch viele nicht genug Englisch, um es zu verstehen, aber singen fleißig mit. Oft dann wahrscheinlich für einen Amerikaner in einem grässlichen Englisch, aber man singt halt, was man verstanden hat. Gibt es irgendwie einen Tipp von Ihnen, was man als jetzt ich oder als Hörer allgemein tun kann, um ein bisschen mehr für das deutsche Lied gut zu machen?
Tun, einfach singen. Ich singe mit meinen Klavierschülern die letzten 10 Minuten der Stunde grundsätzlich. Also jetzt außer sie sind schon, was weiß ich, ab 15 aufwärts oder so und sie wollen es nicht mehr. Obwohl ich auch 15-Jährige habe, die trotzdem noch mit mir immer singen wollen.
Okay.
Also es ist wirklich eine Erziehungssache. Und wenn natürlich auch im Elternhaus überhaupt nicht gesungen wird und das gesamte Umfeld nur sagt, oh, das ist ja alles Quatsch, was machst denn du? Mhm. Dann tut man es nicht mehr. Ich hatte einen kleinen Klavierschüler, der hat mit Begeisterung mit mir gesungen, aber er hat mir dann mal anvertraut, ich darf das ja nicht seinem besten Freund sagen, weil es sei uncool zu singen. Und der darf das ja nicht erfahren, dass er mit mir singt.
Er fand es also gut, aber ihm war es peinlich wahrscheinlich.
Ja, okay. Total.
Verstehe.
Und das ist halt so die Sache. Ich meine, es hat ja jetzt so eine Art Wiederbelebungsversuch durch diese ganzen Castingshows bekommen. Aber ich meine, das kann man ja nicht wirklich als Gesang bezeichnen.
Das wollte ich Sie eh mal fragen, was Sie denn als Studierte und Sopranistin sind Sie ja auch, von diesen ganzen Dingen halten.
Das ist eine mediale Geschichte. Es sind immer wieder mal ein paar drunter, die ganz gute Stimmen haben. Ich muss es mir teilweise anschauen, weil ich einfach von Schülern gefragt werde, wie ich die finde.
Okay.
Und dann muss ich ja wissen, wovon ich rede.
Ja.
Mir kommt das blanke Grausen, muss ich echt sagen, wie da die Menschen vorgeführt werden,
ja.
Was mit denen veranstaltet wird, mit jungen Mädels und Burschen. Also es ist ein Graus, es ist wirklich moderner Menschenhandel für mich. Da werden über Gefühle wird da hinweg gefegt, nur um der Einschaltquote willen und um der Sensation willen.
Das Schlimme ist ja, vor allem finde ich, dass gerade deswegen ja eben die Quoten so hoch sind,
ja,
weil da die Menschen vorgeführt werden. Also
das Voyeuristische ist, ja, ich weiß auch nicht, haben die Menschen keine eigenen Probleme oder sie versuchen einfach von ihren eigenen Problemen abzulenken und freuen sich drüber, wenn es am anderen noch schlechter geht oder wenn er öffentlich fertig gemacht wird.
Das denke ich auch eher zweiteres. Also ich glaube, dass ja generell diese ganze Fernsehgeschichte, was RTL angeht, die ja im Endeffekt ja nur, Anführungszeichen, Hartz-IV-TV, sagt man ja ganz nett noch dazu, dass das eigentlich, glaube ich, der Hauptgrund ist, dass man sich dann besser fühlt, wenn man Leuten sieht, denen es schlechter geht.
Ja. Aber irgendwo komme ich schon sehr stark ins Grübeln, wo eigentlich unsere Menschheit hinwandert.
Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Frage, die wir auch in einer zehnstündigen Diskussion ausphilosophieren könnten und keine gute Lösung wahrscheinlich hätten.
Ja, gut, ich meine, entweder wir verzweifeln oder wir versuchen in unserem unmittelbaren Umfeld ganz kleine Brötchen zu backen und etwas zu verändern. Ich habe mir das so gedacht, eben gerade auf meiner Wandermusikantenreise, wie die Menschen mir geholfen haben, wo ich dachte, wenn jeder nur einen hätte, dem er hilft und dem er gibt, dann würde die Welt ganz anders ausschauen.
Das haben Sie schön gesagt. Das ist so ein bisschen, das gibt, glaube ich, so einen Film, der heißt Das Glücksprinzip. Da ist genau das eben das Thema, wo ein kleiner Junge sich ausdenkt, dass jeder quasi zwei Menschen hilft und es dann so ein Schneeballsystem, ein positives gibt und plötzlich alle glücklich sind. Und das ist eben, was Sie gerade auch sehr schön eben zusammengefasst haben. Bevor ich es vergesse, Ihre Reise, Ihre fünfwöchige, die haben Sie ja zu einem Buch zusammengefasst.
Ja.
Können Sie kurz mal erzählen, was der Inhalt ist? Also geht es da inhaltlich drum, in Tagebuchform, haben Sie es als ganz normales Buch geschrieben? Ist es ja irgendwo erhältlich?
Ja, also das Buch heißt Heute hier, morgen dort, als Straßenmusikantin auf Reisen. Ist im Rosenheimer Verlagshaus erschienen. Und es ist ein Reisebericht, aber der besonderen Art, also nicht in Tagebuchform. Ich habe zwar auf der Reise Tagebuch geführt, habe das aber dann durchgängig als Reisebericht geschrieben. Also nicht mit Tag und Uhrzeit, sondern die einzelnen Begebenheiten und die Tagesabläufe geschildert. Gedanken dazu, was mir passiert ist, was mich bewegt hat. Es ist ein allumfassender Lebensbericht dieser Reise geworden.
Und das kam bis jetzt auch sehr, sehr gut an, habe ich gehört.
Ja, also das Buch ist schon 2 Jahre auf dem Markt und ich bin aber noch bis nächstes Jahr jetzt erstmal auch mit Lesungen nach wie vor ausgebucht.
Okay.
Also bin ständig unterwegs, weil das Interesse überraschenderweise sehr groß ist.
Was ja auch sehr positiv ist, dass eben...
Ja, und gut, auf diesen Lesungen zeige ich natürlich auch die Bilder dieser Reise, die jetzt im Buch nicht drin sind. Und ich habe vor allem 5 Jahre später nach dieser Reise mit meinem Auto die Stationen nochmal abgefahren und habe einen Großteil der Menschen wieder getroffen, die ich damals kennengelernt habe. Und das erzähle ich natürlich dann auch in den Lesungen, weil das steht nicht im Buch. Mhm. Und das war ja ganz enorm. Also bis auf eine einzige haben mich alle sofort wiedererkannt, okay, obwohl ich oft nur 10 Minuten im Auto bei denen saß.
Das heißt, sie haben sich gut gehalten und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ja, ich weiß nicht, entweder ist es dann oft im Gardatal hinten, da kommt wahrscheinlich so eine schräge Type nicht so oft vorbei. Die merkt man sich dann wahrscheinlich. Keine Ahnung, selbst Kinder in School im Engadin, der eine Kleine war 5 und der hat mich nach 5 Jahren, ich meine, der war jetzt dann 10 und in dem Alter ist ja doch das ganz enorm, was da passiert. Auch der hat sofort, kam auf mich zu und hat gesagt, singen Sie heute wieder. Und der Witz war nämlich auch, ich bin auf der zweiten Reise ganz bewusst in meinem ja normalen, sage ich jetzt mal, Unterrichtsoutfit, also eher gestylter gefahren, um den Kontrast herzustellen, ja, weil bei der ersten Reise war ich eigentlich ziemlich der Haut. Entweder hatte ich Globetrotterhose an oder afrikanischen Kaftan, recht viel mehr, und ein paar T-Shirts hatte ich nicht dabei, weil ich musste ja alles schleppen. Ja. Und da haben mich witzigerweise auch beim Trampen alle Leute sofort geduzt. Und wie ich das zweite Mal dann kam, haben sie erstmal alle sie gesagt.
Okay.
So richtig Kleider machen Leute.
Ganz genau, wollte ich auch gerade sagen.
Ja. Und erst als ich dann gesagt habe, hey, hallo, du hast doch damals auch zugesagt, dann sind sie so langsam wieder umgestiegen.
Ja, aber es ist ganz klassisch wahrscheinlich, ja. Also wenn jemand im Anzug kommt, wird er ganz anders grundsätzlich erstmal behandelt als jemand, der in Jeans und T-Shirt kommt wahrscheinlich.
Aber der Witz war, dass die Menschen mir unheimlich herzlich entgegengekommen sind, obwohl ich so der Haut ausgesehen habe. Das hat mich dann doch sehr verblüfft.
Mal für die Nicht-Bayerischen kurz das Wort der Haut noch erklären.
Ach so, etwas schräg, sag ich mal, von den Klamotten her etwas unkonventionell. Mhm.
Ich habe es gekannt, aber ich glaube, wenn man etwas nördlicher kommt, wird es eng, glaube ich.
Ja.
Lesungen haben Sie angesprochen. Gibt es irgendwie eine Homepage, irgendwie eine Seite, wo man die sehen kann, wann sie mal irgendwo sind? Oder muss man da einfach mal gucken?
Die meisten Sachen habe ich eigentlich beim Verlag. Also der hat so einen Veranstaltungskalender, da steht's drauf. Ich habe jetzt noch keine Homepage, weil ich festgestellt habe, es steht über mich so viel im Internet, was ich nie selbst reingegeben habe, und das hat mich etwas erschreckt. Und dann habe ich gedacht, nee, da muss ich jetzt nicht meinen Senf auch noch dazu geben.
Okay.
Was wahrscheinlich blöd ist, weil da hätte ich es jetzt selber in der Hand.
Genau.
Meinen Senf zu verzapfen, aber kommt vielleicht noch. Also nur, das kostet alles Zeit.
Ja.
Und gerade jetzt sind zwar große Ferien, aber wenn Uni läuft und so, dann bin ich wirklich bis unter den Rand voll. Und dann schaffe ich zeitlich noch zusätzlich zu Lesungen und Konzert und so einfach diese Sache nicht auch noch.
Die große Abschlussfrage, wo geht's als nächstes hin?
Heuer jetzt leider gar nicht, weil ich einen Wohnungsumbau habe. Ich bin dann noch auf Lesetour in Norddeutschland, die letzte Woche der Ferien im September. Und dann hat mich erstmal wieder der Alltag mit Uni und Schülern und Konzert und allem möglichen Kram. Und nächstes Jahr, da lasse ich mich noch überraschen. Also ich denke momentan noch gar nicht so weit.
Vorschläge, wenn jemand Erfahrung hat, können natürlich gerne hier jetzt in die Kommentare gepostet werden zum Beispiel. Vielleicht gucken Sie sich ja das Land mal genauer an, wenn irgendjemand sagt, da war ich schon mal, da sollten Sie unbedingt mal hin. Wer weiß.
Sehr gerne, sehr gerne. Also wie gesagt, ich habe es gerne momentan noch ungewöhnlich, weil ich meine, ich werde auch nicht jünger. Und wer weiß, ob ich dann in 10 Jahren das noch schaffe, mich mit Kakerlaken am Boden zu suhlen. Das ist die Frage, ob ich das dann noch kann oder auch noch will.
Das ist verständlich. Frau Wettig, ich sag erstmal schon mal vielen, vielen Dank. Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, als Sie bei Domian angerufen hatten, hat er am Ende gesagt, Sie können den Namen vom Buch sagen und dann war die erste Auflage danach sofort vergriffen.
Ja.
Ich hoffe, dass es heute auch der Fall sein wird. Vielleicht haben wir ja auch ein paar Leute, die jetzt das Buch Heute hier, morgen da heißt es, ne?
Heute hier, morgen dort.
Morgen dort, genau. Sich jetzt mal bestellen, mal lesen. Ich werde es mir auf jeden Fall auch noch holen. Ich habe es nämlich auch noch nicht gelesen. Und sag nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Fast eine Stunde haben wir jetzt miteinander geredet und wünsche Ihnen weiterhin natürlich ganz viel Spaß, ganz viel Glück und ganz viel Erfolg dabei, ja, die Musik in die Welt zu tragen.
Ja, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Poppe and People.
Poppe and People.
Poppe and People.
Poppe